Christliches Bekenntnis fußt auf dem österlichen Auferstehungsglauben, dem klaren und heiligen Anfang der christlichen Bewegung, der auch noch ausstrahlt auf den heutigen Sonntag, dem Sonntag nach Ostern, der auf Latein quasi Monogenity heißt, zu Deutsch wie neugeborene Kindlein. Der Name bezieht sich auf erwachsene Täuflinge. Täuflinge aus der ersten Osternacht, dem traditionellen Tauftermin in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten. Als neue Christen durften sie sich fühlen wie nach einer Wiedergeburt, angekommen in einem neuen Leben als Christ, nachdem sie ihr altes, heidnisches Leben voller Ausschweifungen hinter sich gelassen hatten. Zum Zeichen dafür durften sie symbolisch ihre weißen Taufkleider, weiß, die Farbe des Christus, durften sie auch noch eine ganze Woche lang anbehalten und legten sie erst am Sonntag nach Ostern, also heute, feierlich wieder ab. Und darum nennen unsere katholischen Geschwister diesen Tag auch heute den Weißen Sonntag und feiern heute vielerorts Erstkommunion. Auch wir als evangelische Christinnen und Christen dürfen an diesem besonderen Tag hoffnungsfroh Gottesdienst miteinander feiern, in österlicher Freude. Wie strahlende Kinder, beflügelt von der Hoffnungsbotschaft der Auferstehung. Mit uns geht seit Ostern die Zusage vom neuen Leben mitten im Tod, von Licht in der Finsternis der Welt. Der freudige Osterjubel klingt noch nach. Das Osterlachen, das war ein Brauch in der alten Kirche. Es durfte gelacht werden. Kommt bei uns Protestanten im Gottesdienst leider viel zu selten vor. Und wir haben so viel zu lachen. Am meisten über uns selber. Das Österliche durchzieht Räume und Zeiten. Die große Freude von Ostern, wo immer Gottes Wort gehört und der christliche Glaube geteilt wird. Und auf diese Weise ist sie auch zu uns gekommen. Sie geht mit uns von Generation zu Generation, wo immer das christliche Bekenntnis weitergegeben wird, auch von uns, an unsere Kinder und Enkel. Darum ist der Kindergottesdienst so wichtig. Das Osterevangelium begleitet uns von den jubelnden Höhen der Feiertage auch hinein in die mühsamen Niederungen des Alltags, wenn die Festkleider, der Sonntagsstaat, wieder abgelegt werden. Die frohe Botschaft läuft um die Welt, Gott sei Dank immer noch, seit 2000 Jahren, auch wenn die Christen manchmal unterwegs müde werden, mit Glaubenszweifeln zu kämpfen haben, innerlich angefochten sind oder gar äußerlich bedrängt werden. Ganz gewiss ist es nicht immer einfach, an der österlichen Freude und Glaubenszuversicht festzuhalten. Mit dem eigenen Glauben kann man ins Wanken kommen und unsicher werden. Zweifel kommen auf, gerade wenn andere unseren Glauben von außen in Frage stellen oder uns verspotten. Warum rennen Sie sonntagsmorgens in die Kirche, hat mich jemand gefragt. Ich renne nicht, ich gehe ganz langsam, ich habe Zeit dafür. Dann haben Sie es wohl besonders nötig. Ja, ich habe es nötig, unter Gottes Wort zu kommen. Ja, das sind Erfahrungen, die macht man da und dort. Und haben auch schon die ersten Christen im ersten Jahrhundert gemacht. Festzuhalten am christlichen Bekenntnis war in der damaligen Lebenswelt eine noch viel härtere Herausforderung als heute. Und das wusste auch der Schreiber des ersten Petrusbriefes, ein Gefolgsmann des Apostels, vermutlich aus Rom, der seine Schrift unter der anerkannten Autorität von Petrus als einen prominenten Jünger Jesu gestellt hat. Seine Adressaten waren die Bedenkenchristen in Kleinasien, auf dem Gebiet der heutigen Türkei, das damals aufgeteilt war in verschiedene römische Provinzen, die am Briefanfang genannt werden. Es waren also geborene Heiden, die erst vor kurzer Zeit zum christlichen Glauben gekommen waren. Diese Neuchristen sollte der Brief ermutigen, in ihrem Glauben trösten in Zeiten innerster Anfechtung und sollte sie bestärken darin, an ihrem Christsein trotz aller Anfechtungen und Anfeindungen der heidnischen Umwelt festzuhalten. Die mutmachende Botschaft des ersten Briefes ist: Der Glaube gibt Kraft und Stärke, gerade wenn man damit in einer Minderheitsposition ist, so wie die ersten Christen im Römischen Reich. Die damalige Gesellschaft lehnte die Christen ab, denn ihr Glaube und ihre ethische, integre Lebensführung waren der heidnischen Mehrheitsgesellschaft suspekt. Aufgrund der Entscheidung, Christ zu werden und sich taufen zu lassen, machten die Christen nämlich nicht mehr alles mit bei den ausschweifenden heidnischen Ritualen. Sie glaubten anders und sie lebten anders. Ihr Sinneswandel und ihre moralische Integrität machten sie zu unbequemen Zeitgenossen, weil sie das unordentliche Treiben der anderen verurteilten. Umgekehrt nahmen sich die Freiheit nicht mehr an den staatlichen, kultischen Handlungen und am römischen Kaiserkult teilzunehmen. Sie weigerten sich, den römischen Göttern zu opfern und galten deswegen als unpatriotisch. Von Staats wegen wurden sie misstrauisch beäugt, ja sogar als Feinde des Staates verdächtigt, rechtlich belangt und verfolgt. Als Christen waren sie Fremdkörper in ihrer nächsten Umgebung. So spricht sie der erste Petrusbrief auch an, ganz deutlich, als Fremdlinge in der Diaspora, die, wie einst das Volk Israel, im babylonischen Exil in der Zerstreuung wohnen, fremd unter Fremden. Schon unter Kaiser Nero war es zu Gewaltexzessen gekommen und auch zu Kreuzigungen von Christen, weil der irre Herrscher den Christen den Brand von Rom im Jahr 64 in die Schuhe schob. Und unter Kaiser Domitian gab es dann die ersten systematischen Christenverfolgungen, flächendeckend im ganzen Römischen Reich. Vom Datum her ist der erste Petrusbrief so um das Jahr 1990 anzusiedeln. Und das war vor Domitian. Aber die gläubigen Christen, auch da schon Außenseiter im römischen Gemeinwesen und in ihrer heidnischen Nachbarschaft. Sie waren unterprivilegiert in der sie umgebenden Mehrheitsgesellschaft und wurden, wie die Juden, mit manchen Stereotypen verunglimpft. Und genau in diese Situation hinein spricht der erste Paulusbrief. Sein Generalthema, das sich wie ein roter Faden durch seinen Text zieht, ist: Wie schafft man es als Christ, unter Repressionen und trotz bedrückender äußeren Umstände mutig an Jesus Christus und am christlichen Bekenntnis festzuhalten? Wodurch findet man trotz der eigenen Glaubenszweifel immer wieder neue Glaubensgewissheit? Und was hält die Hoffnung lebendig? Wo kommt sie her? Die Freude des Glaubens mitten im Leiden. Das Geheimnis des Glaubens ist, dass er weiterreicht als das, was vor Augen und vorfindlich ist. Dass er auch in die Tiefen der menschlichen Existenz hineinreicht und sie so zusammenbindet mit der göttlichen Herrlichkeit, an der die Auserwählten Gottes schon jetzt vollen Anteil haben. Dieses Erbe tragen alle Christen in sich. Die Freundschaft mit Gott, sie wiegt schwerer als die Feindschaft der Welt. Denn für den Schreiber des ersten Petrusbriefs sind die Christen von Gott geadelt. Er nennt sie eine königliche Priesterschaft. Sie sind das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Ihr Hoffnungsziel am Ende aller irdischen Wege ist die Rettung der Seelenseligkeit, wie es in der neuen Lutherübersetzung heißt. Das heißt, es gibt eine lebendige Hoffnung mitten in der scheinbaren Hoffnungslosigkeit. In dir ist Freude, in allem Leide, o du süßer Jesu Christ, haben wir eben gesungen. Diese Freude ist bloß nicht zukünftig und jenseitig, sondern ganz gegenwärtig. Der erste Petrusbrief vertröstet nicht bloß aufs Jenseits, irgendwann und irgendwo, sondern er formuliert, dass die Hoffnung für ihn eine ganz reale Tatsache ist, die in unserer Seele wie in einem Zeugungsprozess entsteht. Darum sind wir als Christen wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Erinnert wird dabei ganz konkret an die Erfahrung und den Zuspruch der Taufe, mit der etwas Neues und Gutes beginnt. Für die ehemals heidnischen Christen damals wie eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Durch die Taufe wird uns ein unzerstörbares Erbe verliehen, das uns niemand und nichts wieder nehmen kann. Mit diesem Heilszuspruch der eigenen Taufe im Lebensgepäck kann man als Christ auch Ablehnung aushalten, den Anfechtungen stehen bleiben und sich gefestigt wissen in Gottes Liebe. Auch für die Christen damals in Kleinasien hatte ihr praktiziertes Christentum einen hohen Preis. Ihr Christsein war für sie nicht umsonst zu haben. Umso tröstlicher der Gedanke im Brief, dass ihr eigenes Leben und das Leiden Christi miteinander verbunden sind. Das Erbe Gottes, verliehen in der Taufe, und der christliche Glaube sind kostbarer und beständiger als Gold. Sie sind unzerstörbar, selbst in der Gluthitze des Läuterungsfeuers. Denn Gold, bevor es brauchbar wird, muss erst durchs Feuer. Unerschütterlich sollen sie an der lebendigen Hoffnung festhalten, inmitten aller ihrer Bedrängnis. Denn sie währt ja nur eine kleine Zeit, gemessen an der Ewigkeit. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, Gott sei es gedankt. Wir sind heute in unserem Land verschont von solchen äußeren Angriffen gegen Leib und Leben. Wir leben in einer anderen Zeit. Das schreckliche Ereignis auf Sri Lanka spricht Bände, was Christen alles widerstehen kann. Aber dass man als Christ verlacht wird und der Glaube von manchen Zeitgenossen verächtlich gemacht wird, das kann man auch heute bei uns erleben. Vielleicht haben Sie selbst auch schon solche Erfahrungen gemacht, dass Sie jemand als unmodern, ewig gestrig und unaufgeklärt abstempelt, weil Sie sich als gläubigen Christen bezeichnet haben. Diverse Leserbriefe in manchen Zeitungen zeugen davon, wenn auf Christen und Kirche die Rede kommt. Das Christentum steht in unserer Gesellschaft nicht mehr halb so hoch im Kurs. Die Kirchen sind vielerorts am Sonntag ziemlich leer. Allenfalls ziehen christliche Restbestände wie die kirchlichen Feiertage noch unsere Alltags- und Festkultur. Aber auch da ist manches an kulturellem Wissen bereits verloren gegangen. Nur wenn was Schlimmes im Land passiert, große Unglücksfälle, Katastrophen, schreckliche Todesfälle durch Mord und Totschlag an großen Zahlen von Menschen, dann muss ab und zu mal die Kirche her und ein feierliches Requiem bringen. Dann sind wir mit einem Mal gefragt. Dann möchte man uns hören und von uns Trost hören. Ja, den Dienst dürfen wir tun. Aus unserem Osterglauben heraus, aus der Osterfreude, aus dem Trost. Aber es ist sicher kein leichter Dienst. Heftig wird bei uns debattiert, ob es noch so etwas wie einen gesellschaftlichen Grundkonsens über christliche Werte gibt. Gerade jetzt in den Zeiten der Wahlvorbereitungen und der Auftritte von Top-Politikern wird immer wieder gerne vom christlichen Abendland gesprochen, von den christlichen Werten. Ja, bitteschön, ihr lieben Politiker, dann nennt sie doch mal. Nennt sie mal ganz persönlich und sagt davon, was ihr davon haltet. Bloß Werte nennen als Vokabel, das ist zu wenig. Das hilft und tröstet keinen Menschen. Und selbstverständliche Traditionen gehen im Zuge der allgemeinen Säkularisierung immer mehr verloren. Und das Verständnis für Glaubenshintergründe schwindet. Peinlich wird es mitunter, wenn man als Trauergast an einer Beerdigung teilnimmt. 25, 30, 40 Leute sind da und 7 oder 8 und der Pfarrer, die Pfarrerin sprechen das Vaterunser. Und die anderen stehen betröppelt dabei. Worüber Menschen jedoch nichts mehr wissen, das ist ihnen auch nichts mehr wert. Das ist ihnen egal und führt zur allgemeinen Respektlosigkeit. Wenn aber alles beliebig wird, dann verliert eine Gesellschaft auf Dauer ihr Fundament und ihren Zusammenhalt im Sozialen. Wo der Sinn für das Heilige, der Respekt gegenüber religiösen Werten und die Ehrfurcht vor Gott verloren gehen, da wird vieles im Miteinander unheilig und gefährlich. Dann greifen Hetze, Häme und Hass um sich, was schon vermehrt in den sozialen Netzwerken und im Umgang der Menschen miteinander zu beobachten ist. Auch für uns als Christen heute stellt sich darum die Frage, wie formulieren und vertreten wir unseren Glauben engagiert, authentisch und ehrlich? Wie erklären wir anderen unseren Glauben und feiern ihn fröhlich mit einer positiven Ausstrahlung nach außen, sodass andere sich von unserer Glaubensfreude anstecken lassen? Das ist die Würze, die wir hineintragen können in unsere Gesellschaft. Wenn wir als bekennende Christen Ausstrahlung haben, an der Kasse im Supermarkt, die Mutter mit Kind und Einkauf nicht links vorbei überholen, weil wir bloß eine Tüte Nudeln haben und schnell durch die Kasse möchten. Die Mutter vorlassen, dem Kind freundlich zulächeln und Geduld haben. Als kleines Beispiel. Was stärkt uns und lässt uns an der lebendigen Hoffnung an Jesus Christus festhalten? Auch wenn andere unser Christsein mitleidig belächeln oder gar die christliche Tradition bekämpfen. Ich kenne einen hochrangigen Chemiker, inzwischen im Ruhestand. Er hatte eine Professur in Erlangen, war engagierter Christ in unserer Landeskirche. Der erzählte uns, dass einer der Kollegen aus dem Professorenkreis ihn angesprochen hat, Herr Kollege, Sie haben es mit der Kirche. Ich habe Sie immer für einen wissenschaftlichen, vernünftigen Menschen gehalten. Er hat passend darauf geantwortet und erklärt, Wissenschaft und Glaube müssen keine Gegensätze sein. Die alten Fragen des ersten Petrusbriefes, sie stellen sich immer wieder neu, auch uns in unserer Kirche, hier und heute, wenngleich unter veränderten Umständen. In dir ist Freude, in allem Leide. Auch wir singen diese alte Melodie mit. Sie klingt in uns als lebendige Hoffnung, die uns mit unserem Gott verbindet. Jetzt und bis zur Seelenseligkeit. Dazu helfe uns Gott. Amen.